온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Herbstwetter, Winterzeit, Sommergrippe. Aber trotzdem haben wir wieder ein spannendes und interessantes Onda Info 295 zusammengebastelt. Die Beiträge kommen dieses Mal aus Guatemala und Kolumbien. Der erste Beitrag erzählt von der Arbeit der Stiftung Anne Frank Haus in Indigena-Gemeinden in Guatemala. Jugendliche setzen sich mit der Lebensgeschichte von Anne Frank auseinander und darüber mit der eigenen Geschichte und insbesondere der Diskriminierung im eigenen Land. Yuri Neira ist der Vater von Nicolas Neira. Nicolas wurde am 1. Mai 2005 von einer Spezialeinheit der Polizei in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ermordet. Seitdem prangert Yuri die Polizeigewalt im Land an. Sein Kampf um Gerechtigkeit hat Yuri schon mehrere Mordversuche und die Flucht ins Exil eingebracht. Doch er gibt nicht auf. In Uruguay wurde endlich die Abtreibung legalisiert. Was das bedeutet, hört ihr in unserer Meldung. Zunächst jedoch ein etwas anderer Beitrag, der eher indirekt was mit Lateinamerika zu tun hat, aber dafür an Brisanz und Aktualität leider nichts zu wünschen übrig lässt.
Seit dem 24. Oktober befinden sich etwa 20 Flüchtlinge vor dem Brandenburger Tor in Berlin im Hungerstreik. Sie nehmen nur noch Wasser zu sich. Ihre Forderungen sind ganz einfach die Einhaltung der von der sogenannten westlichen Welt immer hochgehaltenen Menschenrechte. Nämlich der Stopp aller Abschiebungen, die Anerkennung aller AsylbewerberInnen als politische Flüchtlinge, die Aufhebung der Residenzpflicht und die Schließung aller Isolationslager. Stattdessen werden weiter ganz grundlegende Rechte mit den Füßen getreten. Wurden ihnen anfangs von der Polizei in Anführungsstrichen nur die Zelte weggenommen, dürfen sie jetzt noch nicht einmal mehr ihre Kleidung und Rucksäcke als Unterlage zum Sitzen benutzen, um bei 4 Grad ein bisschen weniger zu frieren. Warum das so ist und was er von Hunger weiß, erklärt der Einsatzleiter der Polizei dem Veranstalter.
Ich sage, wenn jemand sich auf einen dauerhaft auf seinen Rucksack setzt, um keinen kalten Hintern zu bekommen, dann benutzt er den Rucksack gleich einer
Isomatte. Nicht, weil er einen kalten Hintern bekommt, sondern weil er einen Hungerstreik macht und Schwäche hat, zum Beispiel. Aber das begreifen Sie ja nicht.
Ja, und das ist aber genau das, was wir hier auch nicht wollen. Dazu ist die Auflage,
wollen, dass
da,
die Leute das umkippen.
Dass sich genau, im Stehen niederlässt und so weiter. Und wenn es jemandem nicht gut geht, dann rufen wir einen RTW.
Ja. Hungerschreik. Sie wissen nicht, was ein Hungerschreik ist. Das ist das Problem.
Ich habe noch nie einen gemacht.
Genau.
Das ist richtig.
Sie mussten noch nie einen machen, um Ihre Rechte durchzusetzen.
Ja, das ist doch
bestimmt.
Die Übergriffe durch die Polizei finden jedoch hauptsächlich nachts statt, wenn nur wenige UnterstützerInnen vor Ort sind.
Letzte Nacht habe ich die Polizei gefragt, warum greift ihr uns nicht am Tag an, wenn hier die ganzen Leute sind? Und sie antworteten mir, das ist wegen des Friedens in Deutschland.
Yes, just for peace in Germany. You say and I believe it. Yeah.
Wenn ihr das sagt, dann glaube ich euch, ja. Schaut sie euch an. In der ersten Nacht waren hier 26 Polizeiautos, mehr als 150 Polizisten. Und nur weil hier 20 Leute im Hungerstreik sind.
Hier, around this area, just because 20 people went to hunger strike.
Die Hungerstreikenden brauchen also hauptsächlich nachts Unterstützung vor Ort. Aber auch das Flüchtlingscamp am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg, von dem die Hungerstreikenden Teil sind, braucht dringend Unterstützung in Form von Personen, die Schichten übernehmen, Sach- und vor allem Geld spenden. Weitere Infos findet ihr auf www.refugeetentaction.net.
Info? Nachrichten.
Uruguay. Bereits in den vergangenen zwei Onda-Infos berichteten wir über den Prozess, Abtreibungen in Uruguay zu entkriminalisieren. Nachdem Parlament und Senat das neue Gesetz zur Entkriminalisierung von Abtreibung verabschiedet haben, setzte nun auch Präsident Mujica am 22. Oktober 2012 seine Unterschrift unter das neue Gesetz. Damit ist Uruguay neben Kuba und der Insel Mexiko-Stadt das zweite Land in Lateinamerika, das Abtreibungen nicht mehr unter Strafe stellt. Mit der Unterschrift des Präsidenten können nun entsprechende Vorschriften vom Parlament und Gesundheitsministerium erarbeitet werden, damit das Gesetz voraussichtlich in einem Monat in Kraft treten kann. Die Opposition verkündete unterdessen, bei dem nächsten Wahlsieg das Gesetz rückgängig machen zu wollen. Die nationale Partei sammelt schon Unterschriften für ein Referendum. Schaut man sich die Umfrageergebnisse der letzten Jahre an, lässt sich ein Ergebnis bereits feststellen. Lilian Celiberti, Direktorin der Organisation Quotidiano Mujer, erklärt: Bisher ist es ein Gesetz, das von der Bevölkerung in großen Maßen unterstützt wird. Denn in allen Umfragen der letzten 15 Jahre liegt die Zustimmung der Bevölkerung zwischen 55% und 60%. Wir sprechen also eigentlich von einem liberalen Land, was allerdings nicht auf der Ebene der Regierung, sondern in der Praxis der Bevölkerung sichtbar wird.
Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
Millionen Menschen haben das Tagebuch der Anne Frank gelesen und das Haus in Amsterdam besucht, in dem sich die Familie vor den Nazis versteckt hatte. Die Stiftung Anne Frank Haus kümmert sich aber nicht nur um die Pflege des Museums und die Vermittlung von Anne Franks Lebensgeschichte. Auch die Verbreitung ihrer Ideale ist eine zentrale Aufgabe. In indigenen Gemeinden Guatemalas rückt das Anne-Frank-Haus Annes Lebensgeschichte in den Blickpunkt und fördert damit eine Besinnung auf die Gefahren von Rassismus und Diskriminierung und die Bedeutung von Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie. Die kleine Provinzhauptstadt Sololá blickt auf die atemberaubende Kulisse des Atitlansees, auf die farbenfrohen Maya-Dörfer, die sein Ufer umsäumen, und die drei Vulkane, die über ihm thronen. Doch das indigen geprägte Hochland Guatemalas leidet bis heute unter den Folgen der Militärdiktatur, deren Gewaltexzesse vor 30 Jahren in unzähligen Massakern an der Maya-Bevölkerung gipfelten. Die Elterngeneration ist von den Bürgerkriegsereignissen bis heute traumatisiert und auch die nachfolgende Generation kann dem Teufelskreis aus Diskriminierung, Armut und Gewalt kaum entrinnen.
Hier in Sololá, wie auch an anderen Orten Zentralamerikas, arbeitet die Anne-Frank-Stiftung intensiv mit Jugendlichen zusammen. Erika Mendes, Projektleiterin der Stiftung in Zentralamerika, erläutert das Konzept der Workshops.
Básicamente lo que hacemos es contar la historia de Ana y luego hacemos una relación de eso con la historia de nuestros países.
Wir erzählen Annas Geschichte und stellen dann eine Verbindung zu unserer eigenen Geschichte her. Warum hat die Militärdiktatur Guatemalas vor 30 Jahren ganze Maya-Dörfer massakriert? Jugendlichen reflektieren diese Geschichte aus der Perspektive ihrer eigenen Realität, zu Hause, in der Schule, in ihrem Viertel. Sie erkennen, dass viele ihrer Probleme mit der Geschichte des Landes zusammenhängen und dass sie selbst diese Realität verändern können.
An drei langen Wochenenden lernen 12 Jugendliche Anne Frank kennen und stellen viele Parallelen zu ihrem eigenen Leben fest. Sie berichten von schlimmen Erfahrungen, von Interessen und Träumen, lernen einander kennen und respektieren, werden offener und mutiger. Der 17-jährige Max ist mit 11 Jahren in die USA gegangen und vor einem Jahr in seine Heimat abgeschoben worden. Seine Geschichte symbolisiert die Armut, die zahllose Menschen in die illegalisierte Migration treibt, und den Rassismus, den sie dort erleben.
Mich haben Annes Erfahrungen von Immigration, Einsamkeit und Verfolgung bewegt. Als ich 11 war, bin ich alleine in die USA gegangen. Ich habe dort die Highschool besucht, musste aber auch arbeiten, weil ich meiner Familie in Guatemala Geld schicken wollte. In Los Angeles haben sie mich als kleinen, dunkelhäutigen Guatemalteken lange nicht akzeptiert. Und nach 8 Jahren wurde ich beim Arbeiten in Arizona verhaftet und dann haben sie mich nach Guatemala deportiert. Das war hart. Ich habe Drogen und Alkohol konsumiert. Durch den Workshop habe ich den Mut geschöpft, mit meinen Eltern über meine Probleme zu reden. Meine Eltern waren nicht schockiert, sondern von meiner Offenheit beeindruckt. Hier haben sie uns beigebracht, uns wertzuschätzen und nicht zu viel darauf zu geben, was andere von uns denken. Ich fühle jetzt keinen Scham mehr für das, was ich bin. Ich bin so, wie ich bin.
No me da vergüenza de decir lo que soy, no me da miedo o sentirme tímido de decir lo que soy, yo soy lo que soy.
La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más les da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño.
Die 18-jährige Fabi repräsentiert die sexuelle Vielfalt, die gerade in den tiefreligiösen Maya-Gemeinden ignoriert und unterdrückt wird. Fabi kam als Junge zur Welt, fühlte sich aber schon früh als Mädchen und verhielt sich auch so.
A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, si soy así, así seguiré, nunca cambiaré.
Cuando tenía apenas 8 años,
mit 8 Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich mich als Frau fühle. Meine Familie hat mich rausgeschmissen. Seitdem muss ich alleine klarkommen. Andere haben mich beschimpft, beleidigt, geschlagen. Anna hat mich bestätigt, dass wir alle das Recht zu leben haben. Im Workshop habe ich gelernt, dass wir alle gleich sind und alle Rechte haben. Und dass es Menschen gibt, die uns akzeptieren und fördern. Auch ich schreibe Tagebuch. Ich kann ja immer nachlesen, wie stark ich bin. Und ich habe gelernt, dass mein Tagebuch und meine Erfahrungen anderen Transmädchen helfen können.
Siempre escribo porque me hace recordar lo fuerte que soy. Ese es mi motivo porque yo es por la cual yo escribí mi historia. Y sí, yo podría ayudar o yo voy a ayudar a otras chicas trans.
Die indígenas Mädchen im Workshop brauchen länger, um offen zu reden. Produkt einer machistischen Gesellschaft, in der Frauen oft zu einem abgeschotteten Leben zu Hause verdammt sind. Auch für die 15-jährige Rosemary aus der kleinen Gemeinde Santa Maria Visitación am Atitlansee ist es nicht leicht, über ihre Probleme zu reden.
El dolor, tal vez que Ana sintió, fue cuando se escondieron.
Mit dem Schmerz, den Anne verspürte, als sie sich verstecken mussten, identifiziere ich mich sehr. Ich fühle mich auch eingeschlossen in einem Haus, aus dem ich nicht raus kann, weil das Gefahr bedeutet. Die Geschichte von Anne und der Chorus haben mir aber auch gezeigt, dass ich nicht alle Probleme alleine schultern muss. Nicht meine Einsamkeit, nicht die Angst vor meiner Mutter und die Abwesenheit meines Vaters. Nicht mehr schweigen, bis jedes Selbstvertrauen verloren ist, sondern zu lernen, mich zu artikulieren und mich anzuvertrauen, damit ich auf Verständnis und Unterstützung zählen kann.
Sentir un apoyo, una ayuda, algo que a mí me haga sentir más tranquila, más en confianza con los demás.
Erika Mendes hält gerade diesen Gender-Aspekt im Tagebuch der Anne Frank für sehr wertvoll für die Arbeit mit Jugendlichen in so machistischen Gesellschaften wie Guatemala.
Creo definitivamente que la escritura y la figura del diario para es muy universal para.
Die Form des Tagebuches ist eine sehr universelle Form, sich auszudrücken, vor allem für viele Frauen, die ihr Leben und ihre Erfahrung in der Intimität eines Tagebuches festhalten. Anne, die schreibt, die Gefühle ausdrückt, die protestiert, die aber auch reflektiert. Das ist ein sehr starkes Mittel, um mit Mädchen zu arbeiten, die schildern, wie sie Situationen der Erniedrigung in einer patriarchalen Gesellschaft erleben.
Sobre sus historias, sobre cómo viven ellas las situaciones de opresión o de el patriarcado en su experiencia personal.
Schmerz und Heilung sind zwei wesentliche Elemente der Workshops. Viele Jugendliche sind Kinder von Opfern des Bürgerkrieges. Und auch 15 Jahre nach Friedensschluss wird die Realität junger Menschen oft bestimmt durch eine der höchsten Mordraten weltweit, sexuelle und familiäre Gewalt, ein kaputtes Bildungswesen und oft durch Hunger. Die gerade 20-jährige Teamerin Aura Cristina verfügt schon über reichlich Erfahrung in der Jugendarbeit und mit Lebensgeschichten in schwierigsten Umfeldern.
Lo primero que hacemos es explicarles principalmente que no venimos a juzgar sus vidas, no venimos a criticarlos sobre nada.
Wir erklären den Jugendlichen, dass wir nicht hier sind, um über sie zu urteilen oder sie zu kritisieren. Wir wissen, dass das, was ihnen widerfahren ist, nicht ihre Schuld ist, sondern Schuld eines Systems. Wir stellen dem eine Atmosphäre des Vertrauens und des Respekts gegenüber. Denn deine Geschichte zu erzählen ist sehr schwierig in einer Gesellschaft, in der Frauen schweigen und Jugendliche keine Stimme haben. Aber wir glauben, dass man nichts verändern kann, wenn man sich nicht vorher selbst geheilt hat. Denn das hindert einen zu wachsen, beizutragen und andere Räume und Farben zu sehen.
Die Workshops eröffnen eine Vielfalt von Biografien. Eine Vielfalt, die von der Militärdiktatur blutig unterdrückt wurde und die die meisten Älteren auch aus dieser Diktaturerfahrung heraus bis heute lieber ausblenden.
La historia de Ana resume muchos aspectos de discriminación o de.
Die Geschichte Annes vereinigt viele Aspekte von Diskriminierung, die Jugendliche auf der ganzen Welt erleiden. Anne Frank ist ein Role Model, aber sie war auch ein Mädchen wie viele. Sie durchlitt Krieg und Verfolgung, aber sie war auch voller Hoffnung, wollte tanzen und einen Freund haben. All das ist Teil des Lebens vieler Jugendlicher. Das Beispiel Annes erlaubt es Jugendlichen, den Mut zu fassen, um über ihr Leben zu reden und diesen Mut an andere weiterzugeben.
Für die Jugendlichen wirkt die Erkenntnis befreiend, dass nicht nur sie Probleme haben, so Erika Mendes. Anne Franks Lebensgeschichte diene als Vehikel, damit Jugendliche in Guatemala lernen, dass Probleme nicht verschwiegen werden müssen, um so Veränderungen zu bewirken, in ihrem eigenen Leben, aber auch innerhalb der guatemaltekischen Gesellschaft.
Mi nombre es Yuri Enrique Neira Salamanca, soy padre de Nicolás David Neira Álvarez, joven de 15 años, asesinado el 1 de mayo del 2005.
Yuri Neira ist der Vater von Nicolás. Am 1. Mai 2005 wurde der 15-jährige Nicolás in Kolumbien von Mitgliedern einer Spezialeinheit der Polizei zu Tode geprügelt. Seitdem engagiert sich Yuri Neira in der nationalen Bewegung der Opfer des Staates Movice. Mit seiner Stiftung unterstützt er landesweit soziale Organisationen und referiert zum Thema Polizeigewalt. Nach einem erneuten Attentat auf ihn befand er sich einige Monate im spanischen Exil, bis er Mitte Oktober wieder heimlich nach Kolumbien zurückkehrte. Wir wollten wissen, was am 1. Mai 2005 passiert ist.
El 1 de mayo del 2005, mi hijo sale a las calles bogotanas a apoyar a todos los trabajadores del mundo.
Am 1. Mai 2005 ist mein Sohn zusammen mit hunderttausenden Menschen in Bogotá auf die Straße gegangen, um den weltweit begangenen Tag der Arbeit zu unterstützen. Seit Jahren greift die Polizei diese Mai-Demonstrationen an, damit die Leute nicht demonstrieren, damit die Leute nicht an ihr Ziel kommen. 2005 war da keine Ausnahme. An der Kreuzung, an der sich Nicolás befand, mitten im Zentrum von Bogotá, setzte die Polizei sehr viel Tränengas ein. Das Gas ist sehr giftig und umweltschädlich. Eine Tränengasgranate landete ganz nah bei Nicolás. Als das Gas austrat, konnte er nicht mehr atmen. Nicolás war 15 Jahre alt, 1,50 groß, wog 40 Kilo und hatte Asthma, seit er 6 Monate alt war. Er konnte sich also nicht mehr bewegen. Es kamen 8 Männer der ESMAD, die speziell für den Kampf trainiert sind, große, schwere Männer. Sie schnappten sich Nicolás, sie schlugen ihn auf den Kopf und zertrümmerten seinen Schädel, sodass er bewusstlos zu Boden fiel. Dort traten sie weiter auf ihn ein und brachen ihm Rippen und das Schulterblatt.
Cae inconsciente al piso, estando en el piso, lo patean, causándole daños en el omoplato y en las costillas.
Die Polizisten, so berichtet Yuri, leisteten keine erste Hilfe, sondern ließen Nicolás mitten auf der Straße verbluten. Nach 6 Tagen im Koma starb er. Die ESMAD, die Esquadrón Móvil Antidisturbios, wurde am 24. Februar 1999 gegründet und ist eine Sondereinheit der Polizei. Heute besteht sie aus über 12.000 Männern und Frauen. Sie sind in allen wichtigen Städten des Landes stationiert und sie haben mobile Einheiten, die auf den Straßen von Bogotá oder den Landstraßen eingesetzt werden. Die ESMAD gilt als der repressive Arm des Staates. Nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen gehen auf ihr Konto bereits 50 Morde, die allesamt ungesühnt geblieben sind. Im Fall von Nicolás ist das nicht anders, doch hier konnte man zumindest die mutmaßlichen Verdächtigen ermitteln.
Tenemos a 20 hombres, a dos suboficiales y a un oficial que estaban al mando. Tenemos los nombres y números de placas entregado a la fiscalía.
Wir haben die Namen und Dienstnummern von 20 Männern, zwei Zugführern und einem Befehlshaber ermittelt und der Staatsanwaltschaft übergeben. Es gibt einen Polizisten von der ESMAD, der den Dienst quittiert und gegenüber einer Gruppe von Anwälten und beim Fernsehen ausgesagt hat. Wir wissen also, wer sie sind. Die Justiz weiß es und auch die Polizisten wissen es, die in den Mord an Nicolás verwickelt sind. Es gibt zudem Zeugen, die vor der Generalstaatsanwaltschaft ausgesagt haben. Einer ist bereits umgebracht worden, 8 weitere Zeugen stehen unter Schutz. Dennoch hat der zuständige Staatsanwalt keine Anklage gegen die Polizisten erhoben. 7 Jahre lang lag die Akte Nicolás in seinem Büro auf dem Fußboden. Die Staatsanwaltschaft habe nicht den Mut, gegen Polizisten zu ermitteln, da sie von diesen beschützt würden, so Yuri Neira. Vor dem Tod seines Sohnes hatte sich Yuri nicht viel mit Menschenrechten beschäftigt. Seine letzte Hoffnung ist nun aber die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte, die den Fall übernehmen soll. Ich habe mit Nicolás oft über Menschenrechte gesprochen und ihn auf diesen Weg gebracht. Und deshalb fühle ich mich auch moralisch mitverantwortlich für seinen Tod. Ich habe ihm sozusagen beigebracht, sich für Menschenrechte zu interessieren, an andere zu denken. Und da seine Eltern Arbeiter sind, hat er beschlossen, an der 1. Mai-Demonstration teilzunehmen. Er dachte an die anderen Menschen und Tiere und begann, Tierrechtler zu werden. Er begann schon mit 12 Jahren zu protestieren. Kein Zirkus, keine Stierkämpfe, keine Zoos. Er wurde Vegetarier. Er hat damit angefangen, nachdem ich mit ihm über diese Dinge gesprochen habe. In Wirklichkeit ist Nicolás der Aktivist. Er wurde Anarchist, er machte beim Schwarzen Block den schwarzen Fahnen mit. Mit seiner Ermordung habe ich die Fahne von ihm übernommen. Nicolás ist nun schon seit über 7 Jahren tot. Yuri fordert die Auflösung der ESMAD. Aber was noch?
Mis acciones van encaminadas a buscar la verdad de quienes lo asesinaron. ¿Por qué lo asesinaron?
Ich will die Wahrheit wissen. Wer hat ihn umgebracht? Warum wurde er umgebracht? Wer hat den Befehl gegeben, Demonstranten zu ermorden? Wie viele Behördenvertreter wissen von diesen Morden und sitzen weiter an ihrem Schreibtisch? Wie viele Funktionäre wissen von diesen Morden oder gaben den Befehl und bekamen dafür Orden oder Privilegien? Das ist ein Teil meines Kampfes. Ich suche eigentlich keine Bestrafung, denn in Kolumbien liegt die Straflosigkeit bei über 90%. Da ist es sehr schwer, eine Bestrafung zu fordern. Entschädigung? Das ist unmöglich. Wenn Sie mein Haus abbrennen, können Sie mir ein anderes geben. Aber wenn mein einziger Sohn ermordet wird, wie wollen Sie mich da entschädigen? 100 Pesos? 1 Million Pesos? 100 Millionen Pesos? Das kann man nie wieder gut machen.
Pero cuando es el asesinato de su único hijo, ¿cómo me reparan? 100 Pesos? 1 Million de Pesos? 100 Millionen de Pesos? Nunca va a haber reparación.
Yuri Neira versucht zudem mit seiner Arbeit, junge Menschen über ihre Rechte aufzuklären, um zu verhindern, dass vielleicht auch sie Opfer von Polizeigewalt werden. Dazu hat er eine Stiftung gegründet und dazu reist er auch für die Nationale Opfervereinigung durch das Land. Das ist seitens des Staates nicht gern gesehen. 25 Mal ist Yuri seither festgenommen worden, er ist 100-fach bedroht worden und es gab 4 Attentate auf ihn, die ihn schließlich zum 2. Mal ins Exil gezwungen haben. An der Repression im Land habe sich auch unter dem neuen Präsidenten Santos nichts geändert, was auch eine aktuelle Bilanz von Movise über das erste Jahr der Regierung Santos belegt. Doch das neue Opfergesetz und die Friedensverhandlungen stimmen Yuri Neira vorsichtig optimistisch. Über den Frieden zu sprechen ist sehr wichtig, denn wir befinden uns schon seit mehr als 5 Jahrzehnten im Krieg. Das kolumbianische Volk ist müde. Es wird Zeit, diesen Krieg zu beenden. Das hängt aber auch von den Leuten am Verhandlungstisch ab und vom politischen Willen der Regierung. Man darf nicht vergessen, es gab 3 Friedensprozesse, die gescheitert sind, weil sich die Regierung oder die Armee nicht an die Vereinbarungen gehalten haben, weil sie kein Interesse am Frieden haben. Es ist ja auch so, dass die Kriege ein gutes Geschäft sind. Wenn es Frieden gibt, funktioniert die ganze Kriegswirtschaft nicht mehr. Aber die sozialen Organisationen und das Volk wollen den Frieden und hoffen auf den Frieden. Wir sind bereit für einen Frieden mit sozialer Gerechtigkeit. Yuri Neira gibt keine Ruhe. Bereits wenige Wochen nach dem Interview ist er wieder heimlich nach Kolumbien zurückgekehrt, um weiterzukämpfen, für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Dass er dafür umgebracht werden könnte, das nimmt Yuri in Kauf.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.